SRF 2 Kultur. Die Lesung auf SRF 2 Kultur, die gibt's neu nun immer dienstags um 3:30 und heute eine weniger bekannte Erzählung von Friedrich Glauser. Glauser führte ein rastloses Leben, immer versucht, der starren Bürgerlichkeit zu entfliehen, wollte er schon in jungen Jahren raus aus dem einengenden Eltern- oder vielmehr nur Vaterhaus. Bald erkannte er, dass er sich als Vagabund unter Vagabunden am wohlsten fühlte. All diese biografischen Momente bilden Fleisch und Knochen der Erzählung Der Sohn. Es liest Robert Tessen.
Ich hab dir's vom Weiten angesehen, dass du Deutsch sprichst, Kamerad. Ich bin zwar schon lange Jahre durch Frankreich gewandert, ja, nach meinen Papieren bin ich sogar Franzose. Denn ich habe drüben 12 Jahre gedient und beziehe jetzt eine Rente. Aber weißt du, meine Muttersprache ist doch das Deutsche. Ich bin in Wien geboren. Hast du Tabak? Danke. Du siehst mich von der Seite an. Meine rote Nase stört dich. Meine geflickten Hosen, mein alter Kittel. Was willst du? Dem Schicksal entgehst du nicht? Ich habe bessere Zeiten gesehen, denn ich stamme aus einer sogenannten guten Familie. Mein Vater besaß eine Fabrik, er war ein Gentleman, wohlgepflegt sein Bart, schön gescheitelt sein Haar. 200 Arbeiter mussten ihm gehorchen. Und wenn er um 8 Uhr früh sein Büro betrat, da knallte der Prokurist mit den Absätzen und nahm Achtungsstellung an. Jawohl, Herr Direktor, wie Herr Direktor befehlen. Setz dich zu mir, wenn du magst. Während ich mal eine Zigarette drehe, sieh dir das Meer an. Nun, da der Abend naht. Die Sonne sieht aus wie eine rote Filzscheibe. Und ihre Farbe ist so stumpf, dass es ihr nicht gelingt, ein wenig Purpur auf den Himmel oder auf das Wasser zu legen. Aber hinter den Hügeln in unserem Rücken lauert schon die Nacht und schwärzt die bunten Mauern der Häuser. Hast du Zündholz? Danke. Magst mir zuhören? Ich werde dich nicht mit einem aufregenden Abenteuer langweilen, aber während ich hier saß, erinnerte ich mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit und plötzlich begriff ich ihre Bedeutung. 30 Jahre habe ich auf die Erleuchtung warten müssen, denn damals war ich 10 Jahre alt und heute zähle ich 43. Damals ging ich ins Gymnasium, lernte Latein und Griechisch, Algebra und analytische Geometrie. Eine scharf parfümierte Klavierlehrerin gab mir Privatstunden. Um 12 Uhr war die Schule aus, ich lief durch den Kolschitzki-Park, um 11:45 war ich zu Hause, ging mir die Hände waschen und 11:25 hockte ich auf dem runden Klavierstuhl, der immer quietschte, wenn man seinen Sitz höher oder tiefer schraubte. Hinter meinem Rücken in einem roten Plüschfauteuil saß meine Großmutter, strickte und schlug zwischendurch den Takt mit ihren knöchernen Zeigefinger. Mein Vater war Witwer, musst du wissen, und meine Großmutter führte ihm den Haushalt. Sie stammte aus der französischen Schweiz, trug stets ein schwarzes, schwerseidenes Kleid und eine in Gold gefasste Kamee als Brosch auf der Brust. Ich musste also üben, eine Stunde lang. 13:50 rasselte der Schlüssel meines Vaters im Schloss der Wohnungstür. Der Herr Direktor trat ins Zimmer und legte die Mappe ab, die scharf noch juchten roch. Guten Tag, mein Sohn. Guten Tag, Vater. Hast du gut gearbeitet? Ja, Vater. Die lateinische Schularbeit? Genügend. Was? Genügend? Nicht einmal befriedigend? Das muss anders werden. Ich war stets der Erste in der Schule, nicht wahr, Mutter? Ja, Alfons. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, Alfons. Können wir essen? Gewiss, Alfons. Kannst du das vorstellen, Kamerad? Tagtäglich die gleichen Fragen, tagtäglich die gleichen Antworten. Schließlich, das muss es doch auch geben, dass Worte anfangen zu schimmeln. Nach 30 Jahren kann ich mir gar nicht mehr recht vorstellen, wie eine 5-Zimmer-Wohnung aussieht. Da war der Salon, in dem das Klavier stand, und der rote Plüschfauteuil. dann das Arbeitszimmer meines Vaters, das Speisezimmer, das Schlafzimmer meiner Großmutter und endlich ein Raum, der wie ein Schlauch aussah, ein Schlauch, dessen Mündung auf dem Hof ging. Zwei Betten an der Wand, hintereinander. Das Kopfende des meinen berührte das Fußende von meines Vaters Bett. Ein Waschtisch stand noch im Zimmer. Die Garnitur war mit roten Tulpen verziert. Unter dem einzigen Fenster eine Truhe. Sie enthielt die Kleider meiner verstorbenen Mutter. Um 6 Uhr musste ich aufstehen. Und wie fade roch die Glycerinseife. Und eine Viertelstunde später saß ich auf der Truhe und repetierte Latein und Griechisch, während unten im Hof die Dienstmädchen sangen. Sie hängen sie an die Leiste, die Teppiche klein und groß. Sie hauen im Geiste auf ihre Herrschaft los. Unser Dienstmädchen hieß Marie, war noch nicht 20, stammte aus Böhmen. Darum sprach sie das Deutsche sehr, sehr schlecht. Aber ich habe sie nie ausgelacht, denn die Marie war gut zu mir. Aber unsere Köchin, die Frau Steindl, habe ich gehasst, weil sie falsch und klatschsüchtig war. Sie trank den Madeira aus, statt ihn in die Bratensauce zu leeren. Sie horchte an der Tür, wenn mein Vater über mich zu Gericht saß, einmal in der Woche, am Samstag von 3 bis 4, und hielt mir alles vor, was sie so erfahren hatte. Jedes Mal, wenn sie mich irgendwo allein traf. Wenn sie mir die Tür öffnete, da konnte die mich anfauchen. Aha, der Herr Falott hat er nicht genügend im Latein. Ja, ja, die alte Steindl weiß alles. Oder sie benutzte einige Minuten, während denen mich meine Großmutter vor dem Klavier allein ließ, um ins Zimmer zu schleichen und mir zuzuraunen. So, so, Malzzuckerln leistet er sich jetzt. Der gnädige Herr, Malzzuckerln. Die Betonung des gnädigen Herrn klingt mir jetzt noch in den Ohren. Was willst du, nach 30 Jahren begreife ich die Bosheit dieser alten Frau. Und wenn ich ehrlich sein will, habe ich sie damals schon begriffen. Sie hatte immer Zahnweh, die Frau Steindl, und schoss herum, den Kopf in ein dickes Wolltuch eingebunden. Außerdem war sie Witwe. Und der Andres, ihr Sohn, ging zu einem Schuster in die Lehre. Du musst nur nicht meinen, die Frau sei eine Sozialistin gewesen, eine Anhängerin etwa des Klassenkampfes. Dazu war sie eine viel zu strenggläubige Katholikin. Zweimal die Woche ging sie zur Beichte und nie versäumte sie die Frühmesse. Aber das wollte einfach nicht in ihren alten schmerzenden Schädel, dass ihr Andres, 13 Jahre alt war auch er, anderen Leuten die Schuhe sohlen sollte, während ich den gnädigen Herrn spielte. Das heißt, in Büchern las, Hefte vollschrieb und Klavier spielte. Sie hat mich gehasst, die alte Steindl. Und ich war wehrlos ihrem Hass ausgeliefert. Besonders, nachdem sie bei mir eine Schwäche entdeckt hatte. Dumm, wie so kleine Szenen in unserem Hirn haften bleiben. Es fehlte ihr einmal Würfelzucker. Ein 1/2 Pfund. Und sie erhob darüber ein großes Geschrei. Beschuldigte mich. Meine Großmutter stand dabei, bis das Stubenmädchen Marie erklärte, sie habe die Zuckerdose im Speisezimmer gefüllt. Jetzt erinnerte sich auch die Steindl an diese Tatsache. Aber in ihrem verschwollenen Äuglein blieb ein boshaft triumphierendes Leuchten. Sie hatte meine Schwäche entdeckt. Ich war nämlich rot geworden. Ganz als sei ich schuldig, als sei ich der Dieb. Meine Wangen flammten, meine Stirne, meine Ohren, wahrhaftig, ich glich der Sonne, die wir ins Meer haben tauchen sehen. Und nun begann die abscheuliche Zeit. Denn die Frau Steindl verleumdete mich schamlos. Jeden Tag hatte sie etwas zu melden. Jeden Tag wurde ich rot wie ein Schuldiger und bestraft. Ohne Nachtessen ins Bett und was sonst dergleichen Erziehungsmaßregeln mehr sind. Während die anderen aber beim Nachtmahl saßen, die Frau Steindl durfte mit der Herrschaft essen, schlich sich die Böhmin Marie manchmal zu mir, hockte auf dem Bettrand und sang mit ganz leiser Stimme »Schlane linka Doseli, Doseli, Doseli«, ein altes tschechisches Kinderlied, das mich in meiner Einsamkeit tröstete. Dann aßen wir zusammen Malzzuckerl, bis mir übel wurde. Aber alles, was ich da erzähle, ist ja nur Nebensächliches, Beiläufiges, wie der Wiener sagt. Es sollte nur die Umgebung schildern, in der die wirkliche Geschichte dann passiert ist. Ich wusste, dass ich machen konnte, was ich wollte. Jeden Tag wurde ich bestraft. Und da ich es bald satt bekam, für nichts und wieder nichts bestraft zu werden, begann ich bösartig zu werden. Lernte nicht mehr, schwänzte die Schule, fälschte Entschuldigungen. Kurz, es gelang mir, sitzen zu bleiben. Es gelang mir, das ist der richtige Ausdruck. Mein Vater war verzweifelt. Diese Schande. Und gleich nach dieser Katastrophe gab es eine zweite. Der Herr Direktor, so nannte ich ihn gewöhnlich bei mir, ließ einmal 2 Kronen auf seinem Schreibtisch liegen. Und ich steckte das Geld ein. Weißt du, ich bekam kein Taschengeld. Aber Frau Steindl hatte mich gesehen und am Abend wusste es der Vater. Dieser Diebstahl wuchs sich zu einer Tragödie aus. Vielleicht war es ein besonderes Raffinement, dass der Herr Direktor die Strafe aufsparte. Erst nach 3 Tagen prügelte er mich. Und an meinem Geburtstag, der 5 Tage später war, erhielt ich ein ausgesuchtes Geschenk. Ich wurde zu einem sogenannten Nervenarzt geführt, einem alten Herrn, der nach kaltem Pfeifenrauch roch. »Weißt du nicht, dass du später ins Zuchthaus kommst, wenn du stiehlst?« sprach er zu mir. Vielleicht, wenn er mich ausgefragt hätte, wäre es mir möglich gewesen, von der Frau Steindl zu erzählen, von dem Schlafzimmer, das mit seinem einzigen Fenster auf den Hof führte, von den 2 Betten darin, vom Fadengeruch der Glycerinseife und der Truhe, in der die Kleider lagen, die Kleider meiner toten Mutter. Aber nach der ersten Frage schwieg der Herr Nervenarzt. Und ich schwieg auch. »Ja, ja, Herr Direktor, ein sauberes Früchterl«, sagte der Doktor, als mein Vater mich wiederholen kann. »Macht 100 Kronen, wenn Sie wollen so gut sein, für die Konsultation.« Weiß, Kamerad, ich muss immer an eines denken. Später habe ich eine Zeit lang viel Bücher gelesen und natürlich auch von einem Mann, der damals in Wien sein Wesen trieb. Der Mann ist auch Nervenarzt gewesen. Freud hat er geheißen. Erinnerst du dich an den Namen? Und ich habe so bei mir gedacht, wenn nun der Herr Direktor mich zu diesem Mann geführt hätte, vielleicht wäre mein Leben anders verlaufen. Aber was willst du mit Wenn und mit Aber? Hat noch niemand etwas ausgerichtet. Ich kann zwar nicht begreifen, wozu es gut gewesen ist, dass mich mein Vater zu einem solchen Trottel geführt hat, doch was verstehen wir von unserem Leben und seinem Verlauf? Wäre ich zu dem nachher berühmten Dr. Freud gekommen, säße ich heute auf einem Schreibersessel oder wäre Angestellter in einer Fabrik. Ich hätte mein festes Auskommen und meine festen Bedürfnisse, ja vielleicht verheiratet, während ich dich jetzt noch um Tabak für eine Zigarette angeben muss. Danke. Und um ein Streichholz. Die Erkenntnis, zu der ich heute Nachmittag gekommen bin, ist die: Wahrscheinlich hätte mir auch der nachher berühmte Professor, der damals erst anfing, an seiner Lehre zu bauen, nicht helfen können. Denn die Steindl war ja auch noch da und die Steindl hätte mir auch so die Knochen gebrochen. Mitte Oktober etwa musste ich an einem Nachmittag eine Besorgung für meinen Vater machen. Um 6:30 Uhr abends kam ich heim. Die Frau Steindl öffnete mir die Tür. Wie gewöhnlich trug sie ein großes Tuch um ihren Kopf gewickelt, aus dessen Falten nur Augen, Nase und Mund hervorsahen. Sie zeigte ihre schadhaften Zähne, das sollte aber wohl ein Lächeln bedeuten, drohte mir mit dem Finger und sagte: Aber. Was wollen Sie, Frau Steindl? Der junge Herr wird schon wissen, zischte sie. Ich wusste nichts, da schwör ich dir. Warum bist du so bleich? Fragte mich meine Großmutter, als ich ins Zimmer trat. Hast dich erkältet? Nein, aber Frau Steindl hat mir gedroht, dass ich zu dir hereinkam. Was will sie, Großmutter? 2 Kronen hat er mir gestohlen, der Lump. Im Schubfach vom Küchenschrank ist mein Portemonnaie gelegen und bevor er fortgegangen ist, hat er sich in die Küche geschlichen, um mich zu bestehlen. Er hat nicht gewusst, dass ich in meinem Zimmer bin. Frau Steindl schlief in einem Verschlag neben der Küche. Der Herr Räuber, der Herr Dieb, mir, einer armen Frau. Meine Großmutter sah mich an. Das Blut war mir in die Wangen gestiegen. Meine Stirne, meine Wangen waren rot. Sag die Wahrheit, befiehlt die alte Frau am Schreibtisch. Ich hab das Geld nicht genommen. Warum bist denn dann rot? Warum zitterst du? Frau Steindl schließt leise die Tür hinter sich, lehnt sich gegen den Flügel. Ihre Augen glänzen gelb und boshaft wie Hühneraugen. und rund um den breiten Mund, in den Falten auf der Haut, liegt dick aufgetragen der Hohn. Nun, denkt sie wohl, ist mein Sohn gerecht. Sehe sie mich heute, hätte sie Freude an mir. Vielleicht doch nicht, denn ich bin am Leben. Ihr Sohn aber ist in den Karpaten gefallen. Und war doch ein geschickter Schuster. Bis nach Graz hinunter schickte ihn sein Meister, den pensionierten Obersten, die Schuhe und Stiefel anzumessen. Weißt du, Kamerad, ich hab viele Nächte erlebt. Im Krieg, auf Wache und auf Patrouille, drunten dann bei den Franzosen in der Legion. Solche und solche. Die ärgsten Nächte sind die Nächte der Kindheit. Na, reden wir nicht dagegen. Wenn man nicht schlafen kann und statt einer böhmischen Marie zum Beispiel die Angst auf dem Bettrand hockt. Gewiss, die Kinder der Reichen liegen in weichen Betten, sie leiden keinen Hunger. Und darum beneiden die Armen sie, aber vielleicht ist Erziehung ärger als Hunger. Schließlich darf ich mitreden, ich kenne beides. Und die Kinder der Reichen werden erzogen. Wurden erzogen, wollen wir sagen, denn es hat sich ja vieles geändert. Ich hörte meinen Vater heimkommen, er war ausgegangen und er blieb lang bei seiner Mutter. Dann kam ein Schlafzimmer, knipste die Nachttischlampe an, trat an mein Bett und betrachtete mich schweigend. Lange Zeit. Ich stellte mich schlafend. Aber nachdem er sich ins Bett gelegt hatte, blieb ich noch lange wach und hörte deutlich das Ticken seiner Taschenuhr auf der Marmorplatte des Nachttisches. Das Ticken der Uhr, das Schlagen meines Herzens, ergab einen merkwürdig synkopierten Rhythmus. Genau den gleichen Rhythmus habe ich heute Mittag gehört. Da ließ der Wirt den Lautsprecher erschallen und er spuckte algerische Musik aus. Darum also. Frierst nicht? Willst du noch zuhören? Dann schenk mir noch ein wenig Tabak. Das ganze Paket? Danke. Als Bezahlung für die Geschichte? Oder? Am nächsten Morgen schwieg mein Vater. Er weckte mich nicht. Er schwieg beim Frühstück, er schwieg auch nachher, denn ich begleitete ihn immer ein paar Straßen weit. Er verurteilte mich also, ohne mich angehört zu haben. Gut, ich fasste einen großen Entschluss. Ich ging in ein Antiquariat, verkaufte meine Schulbücher, fuhr mit dem Tram auf den Staatsbahnhof und verlangte ein Billett nach Pressburg. Das ist eine Stadt, die schon in Ungarn liegt. Von dort wollte ich weiterwandern ans Schwarze Meer, in die Türkei, mich irgendein Pascha anbieten, als Kammerdiener, als Arbeiter, als Sklave. Aber die Donau hatte es mir angetan. An ihr wollte ich entlang wandern, mich durchfechten, bei den Bauern um Arbeit bitten. Als ich in Pressburg ausstieg, da hatte ich Hunger und kein Geld. So machte ich mich auf die Suche nach der Donau, denn die Donau, die war wichtiger als das Essen. Ich wurde müde, setzte mich an den Straßenrand. Wie spät mochte es wohl gewesen sein? Ich glaube, 3 Uhr, zog aus meiner Schulmappe, die ich behalten hatte, ein Heft und schrieb mit Bleistift auf eine freie Seite meine philosophischen Betrachtungen. Sie werden da noch gewesen sein. Aber ehrlich waren Sie sicher, was man nicht von allen Erzeugnissen der Philosophie behaupten kann. Dann versorgte ich das Heft wieder und wanderte weiter. Eine Eisenbahnlinie lief neben der Straße her und ein Trupp Arbeiter säuberte mit klingenden Hauen den Schotter vom Unkraut. Ich trat näher, fragte, ob ich helfen dürfe. Die Männer unterhielten sich in einer fremden Sprache, es war Ungarisch. Dann erklärte mir einer, ich solle zugreifen. Aber freigebig, wie die Armen nun einmal sind, boten sie mir zuerst zu essen und zu trinken an. Süßes Eierbrot mit Rosinen drin, süßen Wein dazu. Der Wein stieg mir in den Kopf. Aber ich half jeden und kein einziger der braungebrannten Männer lachte mich aus, obwohl ich mich sicher reichlich ungeschickt anstellte. Dann kam ein höherer Bahnbeamter, trug eine Uniform und diesen fragte ich, ob ich hier nicht weiterarbeiten könne. Der Mann nickte, erklärte mir dann aber im gebrochenen Deutsch, ich müsse zuerst mit ihm nach Pressburg kommen. Er werde bei der Eisenbahngesellschaft ein gutes Wort für mich einlegen und sicher werde man mich dann... Da ging ich freiwillig mit. Wir kamen nach Pressburg. Die Leute auf der Straße drehten sich neugierig nach uns um, gelangten vor ein Haus, das wie eine alte Burg aussah. Der Mann führte mich durchs Tor, dann stand ich in einem kleinen Büro. Hinter einem Tannenholztisch saß ein Mann, der gut Deutsch sprach. »So«, sagte er, »haben wir einen Ausreißer.« Da erst wurde mir klar, wer der Uniformierte war. Ein ungarischer Polizist. Der Herr Kriminalkommissar benahm sich sehr freundlich. Ich durfte den ganzen Nachmittag mit seinen Kindern Ball spielen im Hof. Aus einem Fenster, das hoch in der Mauer eingelassen war, erscholl Gesang, manchmal Fluchen und Schreien. Um 6:30 durfte ich mit dem Gefangenenwärter den Singenden das Nachtmahl bringen. Dünne Suppe, Brot. Es stank stark in dem Verlies. Verzeih das romantische Wort. In dem Kotter, wenn du lieber willst. Und doch spürte ich weder Angst noch Ekel. Der Wärter wollte mich wieder mitnehmen. Ich als Direktorensohn sollte doch nicht mit Vaganten zu Nacht essen. Aber ich wollte bleiben. Ich fühlte eine Zugehörigkeit zu den Leuten. Hier war man nicht allein. Lärm gab's und Gesang und Flüche, die ich nicht verstand. Noch merkwürdiger vielleicht ist es, dass die Leute mich als einen der ihren ansahen. Sie waren freundlich, gar nicht untertänig. Eine alte Zigeunerin hängte mir sogar ein Bleikreuz um den Hals, an einer Schnur, die vielleicht nicht ganz sauber war. Leider dauerte die Herrlichkeit nicht lange. Der Wärter kam mich holen. Der Herr Kommissär habe befohlen, mich in eine Einzelzelle zu führen. Der Befehl wurde auch nachgekommen. In dieser Einzelzelle schlief ich friedlich, bis mich Licht weckte. Vor der Pritsche stand mein Vater. Er nahm mich mit ins Hotel. An der Tür, die aus der Burg herausführte, sagte der Polizeimann noch, »Ein schönes Früchtchen, Herr Direktor. Stellen Sie sich vor, dass er hat bei dem Gesindel bleiben wollen.« »Ja«, antwortete mein Vater atemlos. Im Hotel angekommen, schloss er mich im Zimmer ein und ging, nach den Aufregungen des Tages, eine Flasche Wein trinken. Im Zug las er am nächsten Morgen meine Aufzeichnungen. Der Blick, der mich nachher traf, war schwer zu deuten. Ich erinnere mich noch an ihn. Eine derartige Verständnislosigkeit lag in ihm, dass mir der Herr mit dem gepflegten Wort leid tat. Er hat mir später noch oft leid getan. Aber einen Fehler hat er damals gemacht. Und diesen Fehler bin ich heute Mittag auf die Spur gekommen. Er hat die ganze Geschichte vertuscht. Er musste aus meinen Aufzeichnungen doch erkannt haben, dass ich an dem Diebstahl unschuldig war. Denn ich war doch für immer von zu Hause fortgegangen und dann lügt man doch nicht. Das hat er nicht verstanden. Er tat die Sache als Lausbeberei ab, murmelte etwas vom verlorenen Sohn, für den man nun das Kalb schlachten müsse. Das war alles. Und die Steindl durfte mich noch weitere 2 Jahre quälen. Das hält kein Mensch aus, Kamerad. Darum sage ich ja, dass mir die Steindl die Knochen gebrochen habe. Du schweigst? Bist nicht einverstanden? Ja, es ist merkwürdig, wenn man solche alten Geschichten erzählt. Vielleicht sehnt man sich doch nach einer Heimat. Vielleicht gab es Augenblicke, wo man auch gern ein nützliches Mitglied der Gesellschaft gewesen wäre. Wer weiß. Ich gab der Steindl die Schuld. Ich musste die Geschichte erzählen. Sie hat mir doch die Knochen gebrochen. Oder? Es stimmt nicht, Kamerad. Knochen, auch wenn wir einmal annehmen wollen, wir hätten ein seelisches Skelett. Die Knochen sind stärker. Das, was für mich aus dem ganzen Erzählen herausschaut, ist etwas anderes. Vom ersten Augenblick an habe ich gefühlt, beim Gesindel ist deine Heimat. Dort gehörst du hin. In Pressburg, im Verlies, dort habe ich es erfahren. Kann man dagegen etwas tun? Jetzt, wenn ich so nachdenke, tut mir mein Vater leid. Manchmal, während ich gesprochen habe, ist der Hass wieder aufgeflackert. Herr Direktor, habe ich ihn dann genannt. Aber glaubst du, der Herr Freud, den Sie nachher zum Professor gemacht haben, hätte mir helfen können? Unsinn. Das wird niemand in der Welt ausrotten können, dass es 2 Sorten Menschen gibt. Die einen lieben die Ordnung, die anderen die Unordnung, das Chaos. Wenn ich nun im Chaos daheim bin, merkwürdig ist nur, dass wir, die Leute der Unordnung, Disziplin brauchen. Darum habe ich 12 Jahre lang gedient und 3 dazu im Krieg. Medaillen, so viel du willst. So, und jetzt wollen wir schweigen und lauschen auf das Meer, das seine Wellen über den Sand rollt. Lauschen dem Wind, der durch die Gräser pfeift. Das Summen der Wellen, das Pfeifen des Windes. Denk, meine Geschichte sei ein Lied gewesen. Wind und Wellen haben ihr Singen darein verwoben. Ein atonales Kinderlied, wenn du willst. Meinst du vielleicht, wir wüssten nichts von moderner Musik?
Friedrich Glausers Erzählung »Der Sohn«, gelesen von Robert Tessen, eine Produktion von Schweizer Radio und Fernsehen aus dem Jahre 1968. Nächsten Dienstag können Sie sich in unserer Lesung auf eine längere Reise gefasst machen. Die Strecke zwischen Moskau und dem Vorörtchen Pietuschki ist mit dem Zug nicht viel weiter als 100 Kilometer. Doch wie lang kann ein Weg werden, wenn man etwas getrunken hat? Oder wie im Falle von Venja, sehr viel getrunken hat? Venedikt Jerofejew schrieb mit »Die Reise nach Pietuschki« eines der komischsten Bücher der russischen Moderne, und ihm haben unter anderem Harry Rowold und Robert Gernhardt mit einer Live-Lesung 1998 im Hamburger Literaturhaus ein würdiges Denkmal gesetzt. Wir senden »Die Reise nach Pietuschki« in 10 Teilen ab nächsten Dienstag. Verpassen Sie auf keinen Fall die Abfahrt. Korea und einer seiner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.